Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid. Und ich möchte gerade noch mal beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich stehe jetzt zwar da vorne, aber ich möchte deine Stimme hören heute Morgen. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest. Du weißt, wo wir stehen, wo wir herkommen, dass uns bewegt im Herzen. Du kennst uns ganz genau. Und ja, rührt uns an. Begegnet uns dort, wo wir sind. Danke vielmals. Amen. Ja, viele Menschen möchten gern glauben. Der Philosoph Peter Strasser, der hat einmal gesagt, worin das Problem des Lebens liegt, lässt sich sagen. Wir wollen wissen, wie wir nach Hause kommen. Wir wollen wissen, wie wir nach Hause kommen. Er ist überzeugt, dass wir tief innen spüren, dass wir da, wo wir jetzt sind, dass wir eigentlich noch nicht wirklich daheim sind. Dass es einen Ort gibt, wo wir das wirklich merken und wo wir merken, da gehören wir her. Ich glaube aber, wie kann ich meine Zweifel überwinden? Das ist ein wichtiges Thema. Ich möchte glauben, aber irgendwie stimmt mir Zweifel wie in der Quere. Das Thema muss Platz haben in einer christlichen Gemeinde. Und zwar auch, vielleicht haben wir manchmal auch Angst, darüber zu reden oder denken, ja, ich muss doch ein Glaubensheld sein und das hat keinen Platz, wie schauen mich die anderen an. Aber es muss Platz haben. Weil zum Zweifel kommt auch in der Bibel ein prominenter Platz zu. Es ist ja so, dass ja die Jünger mitbekommen haben, wie Jesus gestorben ist. Nach 3 Tagen ist er wieder lebendig vor ihnen gestanden und er hat sich dann ihnen über 40 Tage hinweg gezeigt. Und so gegen Ende von diesen 40 Tagen heisst es dann in Matthäus 28, Vers 16, 17, dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. Aber einige zweifelten immer noch. Einige haben immer noch Zweifel gehabt. Vielleicht Zweifel, ist Jesus tatsächlich auferstanden? Ist es wirklich er, der da vorne steht? Also wenn du Zweifel hast, dann bist du in guter Gesellschaft. Und darum sagt uns die Bibel auch im Judas 22, seid auch selbst barmherzig mit denen, die ins Zweifeln gekommen sind. Also wir sollen mitfühlen mit Menschen, die zweifeln. Wir sollen sie nicht anklagen, weil ich denke, oft leiden so Menschen schon genug. Und manchmal kann man ja gar nicht erklären, warum man eigentlich zweifelt. Der ist einfach da. Man möchte eigentlich gern glauben. Aber irgendwie steht etwas zwischen ihnen. Interessant finde ich jetzt auch, wenn man den Blick ein bisschen weiter spannt, dass auch Atheisten Zweifel kennen. Vor etwa 11 Jahren hat es so eine Kampagne gegeben von den Atheisten in England, ist das ausgelöst worden. Vielleicht möchtet ihr euch erinnern. Dort hat man Bus angeschrieben, so mit einer Aufschrift, da ist wahrscheinlich kein Gott. Sorge dich nicht und genieße das Leben. Wahrscheinlich ist kein Gott. Oder so ganz sicher kann man vielleicht gleich nicht sein. Und ich bin auch froh, dass sie ehrlich gewesen sind. Weil es ist so. Oder? Man kann nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt. Genauso wenig, wie man könnte beweisen, dass es einen gibt. Also beide Sichtweisen sind eine Sache vom Glauben. Vielleicht sagst du ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Dann ist das legitim. Das ist völlig okay. Also, es ist legitim. Aber ich möchte dich mal herausfordern. Und jetzt nimm mal an, du sagst, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Jetzt frage ich dich, gibst du zu, dass du von all dem, was man im Universum wissen kann, das Universum ist ja unendgross, oder? Gibst du zu, dass du von all den Erkenntnissen, die es gibt auf dieser Welt, weniger als die Hälfte kennst und weißt? Wenn du jetzt einigermaßen bei Verstand bist, dann sagst du ja. Sagst du wahrscheinlich ja viel weniger als die Hälfte. Okay, aber wenn jetzt du so einen grossen Bereich nicht erkennst, nicht durchblickst, kann nicht in diesem Bereich ein Gott sein. Ich denke, auch da, jede vernünftige Person müsste eigentlich sagen, ja, könnte sein, oder? Könnte eigentlich sein. Sonst wäre die Person kein echter Zweifler mehr. Es gibt auch unechte Zweifler. Oder vielleicht sogar unehrliche Zweifler. Das sind Personen, wo man die eindrücklichsten Fakten präsentieren kann. Aber sie wollen gar nicht darauf eingehen, sie wollen nicht glauben. Man will wie am Zweifel festhalten. Ich denke an ein Gespräch von einem Referent mit einem Mann, mit einem Zweifler. Und der Referent hat sich ganz viel Mühe gegeben, alle Fragen von dem zu beantworten. Und irgendwann hat der Referent einmal gefragt, du, wenn ich jetzt dir könnte in der nächsten Stunde die hinterste und letzte Frage zu 100%iger Zufriedenheit beantworten, würdest du dich dann öffnen für den Glauben, für Jesus? Und der Mann hat gesagt, nein, nicht. Der Referent hat gesagt, weißt du was, dann gehen wir Kaffee trinken, dann bringt es das gar nicht, oder? Für was machen wir das dann? Willst du eh nicht. Also es gibt Zweifel aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und schau, das fängt schon an beim Universum. Ein Student, der sich ganz viele Gedanken gemacht hat, der hat einmal gesagt, wenn es Gott überhaupt geben sollte, dann hat der Mensch ganz sicher keinen Zugang zu Gott. Weil das Universum ist ja so unendlich gross. Es ist gewaltig. Ich meine, 2,3 Milliarden Lichtjahre ist der Andromeda-Nebel entfernt von der Erde. Jetzt, das ist ein schwierig für uns vorzustellen. Also, wenn wir so schnell könnten fliegen wie ein Lichtstrahl. Ein Lichtstrahl, oder, wenn wir auf dem würden reiten, hätten wir 1,3 Sekunden bis zum Mond. Aber 2,3 Milliarden Jahre bis zum Andromeda-Nebel. Da hätten wir schon ein paar weiße Haare bekommen unterwegs. 2,3 Milliarden Jahre. Also, so gross ist das Universum. Und der Student hat gesagt, ja, und dort ist Gott ja, wenn man drum in den Nebel. Und überall ist der. Und so hat er daraus geschlossen, wenn es Gott gibt, dann hat der Mensch keinen Zugang zu dem Gott. Der ist viel zu weit weg. Wir haben nicht einmal Zugang zum Andromeda-Nebel. Und einerseits hat er natürlich recht. Das stimmt. Von uns aus gibt es keinen Zugang zu den Geheimnissen Gottes. Und die Bibel sagt sogar, Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. 1. Timotheus 6, 16. Ein Licht, wo niemand dazukommen kann. Aber der junge Mann hat einen Denkfehler gemacht. Wir Menschen müssen gar nicht den Zugang zu Gott erreichen, sondern Gott, der Gott, der den Andromeda-Nebel gemacht hat sich entschlossen, zu uns zu kommen. Zu uns in unsere Welt hinein. Und zu uns zu reden, sich uns mitzuteilen. Wenn er sich uns nicht mitteilen würde, dann hätten wir gar nichts von Gott. Nichts. Aber er macht es. Und zwar so, dass es ein vierjähriges Kind kann verstehen und gleichzeitig der intelligenteste Mensch nie in der Tiefe kann ausloten. Und was will Gott uns mitteilen? Das kann man mit vier Worten kann man sagen. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Das möchte Gott uns mitteilen. Das ist seine Grundbotschaft. Wir können weder das Universum noch Gott noch annähernd erfassen. Aber das, was er uns sagen will, das kann man verstehen. Und zwar gut. Ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Und trotzdem, es gibt Zweifel. Es gibt Zweifel aufgrund von, also unterschiedlichsten Gründen. Zweifel an Gott, an Jesus Christus, an der Bibel vielleicht, an zentralen Glaubensaussagen, Zweifel. Und ich möchte jetzt da mal ein bisschen vertieft einsteigen, was für Zweifel gibt es denn? Es gibt einerseits Zweifel aus Unkenntnis. Ein echter Zweifler, der gibt sich nicht zufrieden mit religiösen Oberflächlichkeiten. Der setzt sich mit einer Thematik auseinander. Aber ich denke, viele Zweifler sind keine echten Zweifler, weil sie sich eben nicht mit der Thematik auseinandersetzen, weil sie sich nicht sachlich informieren. Man bleibt an der Oberfläche und bleibt einfach beim Zweifel. Natürlich Zweifel und so, aber man bleibt wie, man geht wie nicht einen Schritt tiefer. Vielleicht hat jemand schon manchmal irgendetwas aufgeschnappt, dort und da. Die Bibel ist verfälscht oder so, in irgendeiner Zeitung, in einem Artikel oder in einem Fernsehbericht. Und irgendwie hat es dann vielleicht angefangen abfärben und denkst, ja, stimmt es schon nicht, das wird, wenn ihr das sagt. Und jetzt ist aber die Frage, ja, jetzt zweifle ich die Bibel an, aber die Frage ist, habe ich dann schon mal die Bibel in die Finger genommen und habe sie selber gelesen? Oder wenigstens so ein paar zentrale Stellen. Habe ich mir Mühe genommen, mich mit dem zu befassen? Habe ich wenigstens mit Christen über die Zweifel, über die Bibel geredet, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben? Ein echter Zweifler würde sich jetzt mit dem auseinandersetzen. Nicht einfach am Zweifel so festhalten, sonst ist er irgendwie kein echter Zweifler. Wenn ich etwas ablehne, ohne das wirklich zu kennen, dann bin ich unsachlich. Und leider erleben wir die Unsachlichkeit in der heutigen Zeit ziemlich vielen Orten, in den Medien sogar. Bekannte Persönlichkeiten sind von dem betroffen. Der Bertrand Russell, zum Beispiel ein Philosoph, der hat ein Buch geschrieben, Warum ich kein Christ bin. Okay, es wird offenbar interessant sein, wenn er das mitteilen mit den Leuten. Aber wenn man das Buch liest, dann sieht man, da drin zeichnet er ein Bild vom christlichen Glauben, dass man es eigentlich fast nicht glauben kann. Also fast eine Beleidigung. Oder er als grosser Philosoph nimmt gewisse Erfahrungen, die er gemacht hat mit der katholischen Kirche, und stellt jetzt das über das ganze Christentum hinein. So ist der Glaube und darum glaube ich nicht dran. Also ist, man muss sagen, der Mann ist ziemlich schlecht informiert. Das Beispiel, er argumentiert mit dem Prinzip von Ursache und Wirkung, wo wir ja unterstehen, oder? Jede Wirkung hat eine Ursache, das ist für uns das ABC, das ist ganz klar. Und jetzt sagt er aber, wenn Gott vor allem steht und wenn er die erste Ursache ist, wer hat dann Gott gemacht? Und mit dem wollte ich sagen, das geht nicht auf. Gott passt nicht ins System rein, der Gott der Christen. Er stellt das Gesetz von Ursache und Wirkung über Gott. Dabei ist doch Gott der Urheber von diesem Prinzip. Der hat das Prinzip erfunden. Ich kann doch jetzt nicht angehen und sagen, Gott, wieso, wie hat denn dich gemacht und so. Er hat ja das ganze Prinzip auf die Beine gestellt. Er steht dort drüber, über dem ganzen Prinzip. Also ich muss sagen, ja, der Philosoph hat jetzt nicht so, also fest die Tiefe überlegt. Man kann doch nicht das einfach so, der Schöpfer in seine eigene Erfindung einstellen, in sein Prinzip hinein und sagen, es geht nicht auf. Also da geht es um unechte Zweifel. Zweifel aus Unkenntnis, weil man sich auch nicht recht informiert hat oder vielleicht auch gar nicht will. Dann gibt es natürlich auch Gewohnheitszweifler. Das sind Leute, die zweifeln gewisse Glaubensfragen an und bleiben immer in dem drin, was sie schon kennen. Man gibt sich gar nicht so Mühe, man hat auch so, ja, das ist jetzt das der Rahmen, den ich gewohnt bin. Man will gar nicht anders. Es gibt Leute, die sind seit 50 Jahren, haben sich nie gefragt, was ist eigentlich der Sinn vom Leben? Und das ist eigentlich noch krass. Dann gibt es Verstandeszweifel. Und das ist jetzt, finde ich, ein ganz spannender Punkt, da werden wir jetzt im Moment verweilen. Verstandeszweifel. Der Hans-Peter Reuer, der hat mal erzählt, wie ein Mann nach einem Vortrag zu ihm gekommen ist und gesagt hat, zeigen Sie mir Gott. Sie reden andauernd von Gott. Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Bevor er auf dem Parkplatz raus war, habe ich Gott nicht gesehen. Da auf der Bühne vorne gesehen ihn auch nicht. Jetzt, da am Boden unten ist er auch nicht. Also, wo ist er? Zeigen Sie mir Gott und ich glaube an ihn. Und da muss man auch wissen, wie reagieren so schnell. Also ich hätte jetzt keine Ahnung gehabt, was so schnell sagen. Aber der Hans-Peter Reuer hat dann, scheinbar ist der Schlag fertig gewesen. Und er ist leider gestorben. Aber er hat dann gesagt, Gegenfrage, glauben Sie an die Liebe? Und der Mann hat gesagt, ja, selbstverständlich. Und dann hat Peter Reuer gesagt, komisch. Ich bin gerade vorher auf dem Parkplatz raus, ich habe sie nicht gesehen. Die Bühne vorne sehe ich sie auch nicht, Boden auf sie auch nicht. Und sie glauben an die Liebe? Und dann hat der Mann gesagt, ja, kommen Sie zu mir heim, meine Frau ist dort, ich bin geheiratet. Und dann hat Hans-Peter Reuer gesagt, ja, wenn ich zu mir komme, sehe ich ihre Frau, aber keine Liebe. Und es ist ja so, oder? Liebe, oder? Das ist etwas, wir glauben daran, aber wir können nicht sehen, dass es sie gibt. Wir können die Auswirkungen sehen. Oder das gleiche mit Hoffnung. Wie sieht Hoffnung aus? Ist sie blau oder grün? Viereckig, quadratisch? Hat sie Augen oder keine? Und trotzdem glauben wir an die Hoffnung. Jetzt sagt jemand, ich bin Realist. Ich halte mich an die Wirklichkeit. An das, was nachprüfbar ist. Und das ist ein ziemlich, okay, was willst du da noch sagen? Oder das Nachprüfbare, das ist eigentlich das, was wirklich zählt. Aber da liegt auch noch ein Problem vor. Weil wenn man das so sagt, dann meint man, als Realist habe ich die ganze Wirklichkeit vor mir. Dabei ist die Realität der Ausschnitt und der Teil von der Wirklichkeit, wo am wissenschaftlichen Zugriff im Moment zugänglich ist. Das ist ein komplizierter Satz. Also die Realität ist der Ausschnitt, den man empirisch untersuchen kann. Den man unter das Mikroskop heben kann und kann genau anschauen. Das ist nur ein Ausschnitt von der Wirklichkeit. Oder hat jemand schon mal Hoffnung oder Liebe empirisch untersucht, im Labor, in Reagenzglas, analysiert? Das ist kein Gegenstand von empirischen Laboruntersuchungen und trotzdem ist es Teil von der Wirklichkeit. Also Wirklichkeit ist mehr als die Realität. Das Nachprüfbare. Wirklichkeit meint das Ganze und Realität der Teil, wo man eben unter das Mikroskop kriegt. Realität kommt vom latinischen Res und heisst Teil oder Sache. Und das finde ich jetzt noch wichtig, dass uns das bewusst ist. Also, man hat das Gefühl, ja, man sagt eben das, was man wissenschaftlich, das ist alles, was man kann untersuchen und forschen. Und alles, was darüber rausgeht, ist ein bisschen Hafenkäse und so ein bisschen im Land der Märchen. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Empirische Wissenschaft ist kein Werkzeug in den Sachen, die über die Realität rausgehen. Die Wissenschaft hat zum Beispiel keine einzige von den grossen Menschheitsfragen beantwortet. Was ist der Sinn vom Leben? Wo komme ich her? Wo gehe ich her? Ein alter Pastor hat einmal treffend gesagt, wenn man jetzt einen Mensch völlig würde auseinandernehmen und analysieren, in kleine Schublade zuweisen, man wüsste alles über die Person, aber was den Mensch betrifft, steht man vor einer Leiche. Oder? Also der Mensch ist mehr als die Summe von seinen Einzelteilen. Der Mensch hat eine geistige Information. Und wie ist diese geistige Information in den Menschen hineingekommen? Wer hat die uns hingeschrieben? Und wie soll aus toter Materie so eine geistige Information einfach so entstanden sein? Und ich habe fast das Gefühl, da muss der Verstand Alarm schlagen. Denn das ist etwas, was die Evolutionstheorie eigentlich vermittelt. Eine geistige Information muss, glaube ich, einen geistigen Urheber haben und das kann nur Gott sein. Und jetzt ist es so, dass Gott uns als Schöpfer, dass er nicht zu den analysierbaren Realitäten gehört. Oder den kriegst du nicht unter das Mikroskop. Das ist noch blöd, aber es ist so. Er steht über allen Gegenständen und darum kannst du ihn nicht wie so einen behandeln. Weil Gott mittels Forschung nicht ergründet werden kann, kann rationales Denken ihn nie erfassen. Und wir Westler, wir sind schon sehr rational im Denken, darum steht es uns manchmal auch ein bisschen im Weg. Damit ist nichts gegen die Wissenschaft gesagt. Also bitte, gar nicht. Es gibt in der Geschichte viele Christen, die ganz wesentliche Punkte erfunden haben in der Wissenschaft oder bewirkt haben. Aber es muss jetzt klar sein, wo die Grenze der Wissenschaft ist. Jemand hat einmal gesagt, das wäre ein Gartenzwerg Gott, wenn er sich von uns analysieren und beweisen ließe. Und der Pascal Jordan, Physiker von der Quantenmechanik, der hat gesagt, die heutige Naturwissenschaft kann und soll dem Christen keine Beweise für seinen Glauben liefern. Aber sie lieferte das Ergebnis, das sich nun allmählich herumsprechen sollte, dass es in der heutigen Naturerkenntnis nichts mehr gibt, was gegen den Glauben sprechen würde. Das sagt der Wissenschaftler, ziemlich intelligenter Mann. Also wenn ihr anderer Meinung sind, müssen wir mit ihm kehren. Aber ich möchte noch Tipps geben, wenn man sagt, ja, Zweifel und so, wie kann ich da ein bisschen, ja, Verstandeszweifel, wie kann ich weiterdenken, weitergehen? Zum Beispiel die drei Medien, links das Buch «Der Fall Jesus». Das war ein Gerichtsjournalist, wo hat eigentlich wollte beweisen, dass seine Frau, die zum Glauben kam, dass das ein bisschen Hafenkäse ist. Und hat angefangen, den Tod und die Auferstehung von Jesus, was überliefert ist, so ein bisschen gerichtsmässig, also wie man einen Kriminalfall löst, da ist er dran gegangen. Also sehr vom Kopf her sogar. Und es ist auch spannend, was er da alles zusammengetragen hat. Und in der Mitte einfach fragen, wer er gibt, das ist ein Klassiker schon fast, wenn man Zweifel hat. Vielleicht hat es da Antworten, die unsere Zweifel kleiner machen, besänftigen, wegnehmen. Oder ganz rechts dann ein Vortrag von Dr. Markus Blitz, Astrophysiker, Evolution oder Degeneration. Das ist zum Beispiel auch etwas, was mega spannend ist. Dass Genwissenschaft ja sagt, der Mensch tut jede Generation 1-2% hat sie schlechtere Gene. Also jede Generation hat wieder schlechter gehen als die nächste. Wir degenerieren, ihr Lieben. Boah, das ist keine gute Aussicht. Das ist genau das Gegenteil von Evolution. Also das ist zum Beispiel auch etwas, womit Sie sich ein bisschen vertieft befassen können. Aber ich möchte jetzt noch zu einer Frage kommen, zu einer letzten Frage. Wie komme ich vom Zweifel zum Glauben? Zuerst einmal sollte ein ehrlicher Zweifler nicht nur Glaubenssachen hinterfragen, sondern auch seine eigenen Zweifel. Ich finde das einen spannenden Gedanken. Weil der Zweifel ist so real in uns rein, oder? Aber auch wenn man das andere hinterfragt, man kann auch mal den hinterfragen. Weil jedes Hinterfragen von einer Aussage, auch Zweifel, beruht auf einer Annahme. Das bedeutet, jeder Zweifel ist quasi ein alternativer Glaube. Ich sage, ich glaube Gott. Du sagst, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Beides ist Gegenstand vom Glauben. Beides sind Annahmen, die man nicht beweisen kann. Und darum, wenn du jetzt gerne möchtest glauben, sagst, ich will auch gerne, aber der Zweifel, dann sage ich dir, wagst deinen Zweifel anzuzweifeln. Und dann dreh dich gedanklich nicht immer um den Zweifel, sondern löst deinen Blick, schau auf. Auf die Natur zum Beispiel. Den Sternenhimmel. Berge, Tierwelt, wo kommt das alles her? Wo kommt das her? Gehen wir mit dieser Frage in die Natur raus. Und bei jedem Auto, das durchfährt, bei jedem Papierflüger, den wir sehen, dort weiss genau, hey, da hat der jemand gebaut. Ich meine, so ein paar Fels auf einem Papier. Niemand von uns, ich behaupte es jetzt einfach mal, ich könnte mich korrigieren, hat schon jemals einen Papierflüger gesehen oder wird jemals einen gesehen und wird denken, der ist zufällig entstanden. Ein paar Fältchen auf einem Blatt. Aber bei einem hochkomplexen Mensch, wo man gewisse Bestandteile bis heute nicht hat können aufschlüsseln, zum Beispiel das Blut, dort sagen wir, ja, das ist zufällig entstanden. Und trotzdem, Glaube beinhaltet auch ein Wagnis. Man kann es mit der Ehe vergleichen. Meine Frau und ich, wir haben es gewagt, zu heiraten vor 16 Jahren. Genau, stimmt, 16 Jahre. Erst steht es da drin, wenn ich es nicht weiss. Nein, ich weiss es schon. Oder das ist ein Wagnis, das Deutsche, sich trauen. Sich trauen, es gehört auch dazu, sich wagen und sich trauen. Und das ist auch ein Aspekt vom Glauben. Etwas wagen. Ich muss also nicht warten mit Glauben, bis mir die hinterste und letzte Frage beantwortet ist. Und dann kann ich anfangen. Ich kann jetzt schon wählen. Ja, ich will Jesus, ich will mit dir zusammen sein, ich will dich kennenlernen. Das ist auch ein Entscheid. Und ich will Vertrauen entwickeln. Glauben hat mit Vertrauen zu tun. Und ihr Lieben, jeder von uns, auch wenn ich euch nicht alle kenne, wir alle, wir sind Meister im Vertrauen. Wir brauchen alle jeden Tag Vertrauen. Ich meine, wer von euch, wenn er bei Grün über die Straße läuft, geht zuerst alle Ampeln kontrollieren, ob die wirklich auch rot haben, damit ich nicht mehr verkarrt. Wir vertrauen einfach, dass die wirklich rot haben und gehen drüber. Also eigentlich sind wir uns gewöhnt zu vertrauen. Und so setzt Vertrauen auf Gott eine Offenheit voraus gegenüber den Wahrheiten von Gottes Wort. Man könnte sagen, der Glaube an Gott fängt damit an, dass ich den Mut habe, meine Zweifel zu bezweifeln. Zweifel sind Glaubenssache. Und darum, auch wenn du jetzt mit Jesus unterwegs bist und zwischen den Zweifeln hast, dann kannst du sagen, ja, ich muss meine Zweifel eigentlich gar nicht so ernst nehmen. Ich gehe einfach weiter. Und hast vielleicht schon Erfahrungen gemacht, dass es wieder weniger wird, vielleicht kommt es wieder ein bisschen wellenförmig. Wenn die Zweifel kommen, gehst du einfach weiter. Du sagst, ja, ich wage es, meine Zweifel zu bezweifeln. Es gibt Menschen, die bezweifeln alles, aber nur nicht ihre eigenen Zweifel. Oder? An dem hebt man fest mit Hut und Haaren, als wäre es bewiesene Tatsache. Und in dem Fall ist Zweifel, also wenn man wirklich so fest daran klammert, ist es wie ein Gottesersatz. Und das ist natürlich nicht so gut. Im Hebräer 1, Vers 1, da heißt es, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Gott hat zu uns geredet durch seinen Sohn. Und jetzt hat Gott selber entschieden, auf welche Art und Weise er zu uns redet. Und wir können das ihm nicht vorgeben. Ich würde jetzt gerne, dass du das so und so machst und dann muss das passieren. Gott will das selber entscheiden. Und er hat gesagt, er macht das durch sein heiliges Wort, durch die Bibel. Dort zeigt er sich. Oder die Bibel ist der Treffpunkt, sagt Gott. biblischer Treffpunkt. Wenn du Gott willst begegnen, dann geh zum Treffpunkt, zu der Bibel. Und wenn du nicht hergehst, dann wird es schwierig, ihn zu treffen. Aber wenn du hergehst, dann hast du die Chance, ihn dort zu treffen. Jeremia 29, Vers 13 sagt, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. Und das ist ein gewaltiges Versprechen, wo Gott uns macht, wo Gott jedem Mensch macht. Es gibt auch Voraussetzungen, ist einfach, ich muss aufrichtig, also muss Gott wirklich eine Chance geben, muss ich, und dann ausdauernd dranbleiben, weil ich nicht weiss, ja, gerade jetzt also eine Woche oder zwei oder keine Ahnung, oder drei Tage oder vier Monate, ausdauernd dranbleiben. Und das Versprechen ist, er wird sich von uns finden lassen, wenn wir ihn suchen. Und zwar suchen doch einfach in seinem Wort, in der Bibel. Fang an, Bibel lesen, wenn du es nicht schon machst. Und am besten in der Evangelium im Neuen Testament. Der Glaube an Gott ist vergleichbar mit einer Liebesgeschichte. Irgendjemand fällt einem vielleicht auf oder wirft ein Auge auf jemanden. Und fängt sich an zu interessieren, lernt die Person ein bisschen kennen, checkt ab und irgendwann kommt man zum Punkt, wo man entscheidet, ja, ich will. Genau. Und so ähnlich ist es auch bei Gott. Und ich möchte euch auch gerne einfach auf die wunderbare Reise einladen. Gottes Botschaft an dich lautet, ich habe dich lieb. Ganz eine wunderbare Botschaft, ich habe dich lieb. Und wer ihn kennenlernt, der wird merken, das bleibt nicht nur bei diesen Worten, sondern er lässt seinen Wort ganz grosse Taten folgen. Aber wir müssen ihn ernsthaft suchen. Ein älterer Pastor hat einmal eine Geschichte erzählt von einem Gespräch mit einem Mann. Und der Mann hat erzählt, hat gesagt, ja, ich suche Gott seit 20 Jahren, habe ihn nicht gefunden. Ich dachte, okay, jetzt haben wir ein Problem mit dieser Bibelstelle da, stimmt es echt gleich nicht. Und dann hat er ein bisschen nachgebohrt und gemerkt, ja, der Mann hat eine Angst, dass er Gott könnte finden. Der ist nicht auf der Suche nach Gott, der ist auf der Flucht, hat er so dargestellt. Der hat zum Beispiel nie nur einmal das Neue Testament zur Hand genommen und hat darin gelesen. Und hat aber gesagt, ich suche Gott. Wenn du Gott finden möchtest, dann fang an mit offenem Herzen die Evangelien zu lesen. Und wenn du keine Bibel hast, es hat draussen auf dem runden Tisch beim Ausgang, hat es diese Bibel, die du einfach eine nehmen kannst. Du kannst einfach gratis eine mitnehmen, schenke dir gerne. Jetzt darf man aber nicht vergessen, dass das auch Arbeit ist. Gold ist noch nie auf der Straße rumgelegen, ja? Nehmen wir mal an. Gold muss man schürfen und ist mit Arbeit und Schweiß verbunden. Und so ist es beim Gold vom liebenden Vater im Himmel. Und darum lade ich dich ein, fang an ihn zu suchen. Du hast nichts zu verlieren. Aber stell dir vor, du gönnst, wenn du ihn findest, was du da gönnst, ist unerhört kostbar. Und wenn wir mit Jesus leben und eben doch auch die Zweifel zwischendurch kommen, so ein bisschen Unsicherheit, dann möchte ich dir einfach Mut machen. Geh gleich vor, jetzt auch, wie ich es jetzt ausgeführt habe. Bleib dran, such Gott und wage deine Zweifel zu bezweifeln. Nicht im Sinne, dass man den Verstand muss abgeben muss, den Garderobe, das haben wir jetzt ja hoffentlich gesehen, aber einfach, dass man sich selber nicht immer so ernst nimmt. Zum Schluss noch ein Zitat von einem weisen Mann, vom Rabindranath Tagore. Er hat gesagt, nähre deinen Glauben und deine Zweifel werden verhungern. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dich uns offenbart hast. Hey, du willst uns begegnen, du hast uns lieb, du hast uns gemacht und du möchtest, dass wir uns dir zuwenden, dass wir deine Herrlichkeit, deine Liebe in unser Leben einlösen. Und es ist vielleicht eine Dimension, die uns unter Umständen noch verschlossen ist, die wir noch nicht können, so richtig erfassen. Und ich würde dich Mut bitten, Herr Jesus, dass wir uns dir ganz offen zuwenden können. Und wir können uns getrauen, ja, und hilf uns auch, dass die Zweifel uns nicht im Weg stehen für so wunderbare Schritte. Du bist ein guter Gott, Herr. Du weißt genau, wo wir herkommen, wie es uns geht. Und bitte dich, dass du uns einfach begleitest auf dem nächsten Schritt, den wirklich zu machen. Amen.